Ja, was das auch immer für eine Arbeit ist, so einen Menschenkörper durch den Tag zu bringen. Fenster auf, Fenster zu, Pullover an, Pullover aus. Beine so, Beine so. Kaffee trinken, Klo gehen. Ja, das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille ein bisschen. Aber umso schöner ist vielleicht dann, wenn wir jetzt drauf kommen, dass man mit diesem Körper auch in der Meditation was anfangen kann, dass man diesen Körper verwenden kann, um dem Geist eine Grundlage zu geben. Darüber haben wir uns jetzt ausführlich unterhalten und das auch schon ausprobiert. Und jetzt freue ich mich noch über die Unbeständigkeitsbetrachtung ein paar Dinge zu sagen. Es ist so nach meiner Einschätzung. Das, was wirklich auch das, was uns in das Herz der Buddha-Lehre hineinführt, dieser Ansatz des Buddha, dass wir einen Geist haben, der bei entsprechender Vorbehandlung, bei entsprechender Veredelung sozusagen, die Fähigkeit besitzt, eine so tiefe Einsicht in gewisse Aspekte der eigenen Wirklichkeit zu gewinnen, dass er sich von seinen eigenen Problemen völlig befreien kann, dass er sich von Dukkha völlig befreien kann. Ja, das ist das eigentliche Ziel der Dhamma-Praxis, dieses Geist-Körper-Wesen, das man nun einmal ist, von Dukkha zu befreien. Was das genau bedeutet, können wir auch noch herausarbeiten, aber prinzipiell möchte ich ein bisschen anders anfangen, und zwar noch einmal ganz praktisch, technisch, das vielleicht noch einmal beleuchten, was für einen Ablauf wir hier jetzt praktizieren. Ja, wie passt jetzt das Betrachten der Unbeständigkeit in diesen Rahmen der vier Grundlagen der Achtsamkeit? Der Geist ist, jetzt, wie sagt man das, in der Werkseinstellung, die geliefert wird in der Geburt und dann durch die Erziehung und lebenslange Prägung. Die Werkseinstellung ist nicht so, dass das Sehen der Unbeständigkeit eine besondere Rolle spielt. Ja, manchmal gibt es so Momente, wo quasi in der äußeren Welt irgendetwas sich als unbeständig herausstellt, wo wir dann entweder schockiert oder erleichtert sind, je nachdem, ob das unbeständige Ding uns in den Kram gepasst hat oder nicht, ob wir das gemocht haben oder nicht gemocht haben. Dementsprechend reagieren wir dann auf Unbeständigkeit, wenn sie uns wirklich quasi vor den Kopf stößt. Aber das sind sozusagen die Gipfelpunkte der Unbeständigkeit, wo wir auch dann vielleicht dran denken, ne? Wenn wir bei einer Beerdigung stehen oder beim Scheidungsanwalt, dann denkt man an Unbeständigkeit, aber ganz oft im Leben denkt man eben nicht dran. Und ein Grund dafür ist eben, dass unser Geist so wie er ist, wenn wir ihn ganz normal verwenden, um unsere tagtäglichen Geschäfte zu erledigen, eben überhaupt keine Relevanz im Sehen der Unbeständigkeit sieht. Und auch überhaupt nicht in der Lage ist, sich dieser Unbeständigkeit, die von Moment zu Moment stattfindet, überhaupt zu widmen. Und ein Grund dafür ist natürlich, dass er nicht fokussiert genug ist, um überhaupt die Gegenwart unverfälscht durch Gedanken zu erleben. Und darum ist der erste Schritt in unserer Übung, in unserer Annäherung an das Sehen der Unbeständigkeit ja auch schon, diesen Achtsamkeitsrahmen des Körpers aufzubauen und zu stabilisieren. Ja, ohne dem geht sowieso nichts, könnte man sagen. Ohne dem ist unser Geist seinen eigenen Gedankenmustern hilflos ausgeliefert und wird eigentlich dann nur von den Impulsen, die von außen kommen, und den Interpretationsgewohnheiten, die der Geist dann zu diesen Impulsen immer wieder abruft, hat eigentlich mehr oder weniger blind gesteuert. Wir laufen einfach nur immer hinterher. Erst ein Schritt zum sich selbst kennenlernen, zur Selbstermächtigung, hätte ich jetzt auch fast gesagt, weil man halt etwas Neues kennenlernt, ne? Man bemerkt, dass man selber, dass dieser Geist formbar ist, dass man etwas damit machen kann, dass das nicht nur so irgendwie so dass der Geist nicht etwas ist, was automatisch irgendwelche Reaktionen liefert. Das ist er natürlich auch, das ist er leider die meiste Zeit. Der Geist ist auch etwas, was geschult und trainiert werden kann, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, um auch vielleicht neue Gewohnheiten sich anzueignen. Und wenn man sich überlegt, was uns normalerweise beschäftigt, was uns normalerweise wichtig ist in unserem Leben, dann ist unser Leben eine Ansammlung von Geschichten, die wir uns über uns selbst und über unsere Umwelt erzählen. Geschichten, die für den Buddha, wenn wir diese Geschichten zusammen, wenn wir diese Geschichten analysieren, ne, sie sezieren in ihre anatomischen Bestandteile einmal, zergliedern, das anschauen, woraus bestehen Geschichten eigentlich, dann haben wir da zwei Grundbausteine. Das eine ist unsere Wahrnehmung, Wahrnehmung der Dinge, Wahrnehmung von uns selbst, von anderen Menschen. Das andere das Gefühl, die emotionale Bewertung der Qualität eines Dinges. Ja, also ein schöner Meditationsraum oder eine unangenehme Meditation, eine angenehme Erfahrung. Es ist ein bisschen so wie, das kennt ihr ja sicher noch aus Kindertagen, ich bin sogar jetzt, es war ja ganz lustig, seit ich von Sri Lanka zurückgekommen, ich war 17 Jahre in Sri Lanka, da bin ich zurückgekommen und irgendwie, also ich denke schon, dass Deutschland und Österreich sind sich ja recht ähnlich. Also das hat jetzt nicht den großen Unterschied ausgemacht, aber die 17 Jahre haben den Unterschied ausgemacht. Ne? Ist mir jetzt gerade so gekommen. Also ein kleines Beispiel, als ich 17 Jahre von Sri Lanka zurückgekommen bin, gab es plötzlich so Ausmalbilder für Erwachsene. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also im Kloster hat irgendwer dieses Hobby gehabt, ne? So irgendwie Früher gab es das nur für kleine Kinder, dass man irgendwie da so eine Mickey Maus vorgezeichnet und dann kann man die mit seinen Buntstiften schön anmalen. Ne? Das ist eine ganz gute Illustration für dieses Zusammenarbeiten von Wahrnehmung und Empfindung, finde ich. Also Wahrnehmung sagt uns, was ist das? Na, eben zum Beispiel ein Mickey Maus Kopf. Und das Gefühl malt das dann so an mit Farben. Sagt dann, ja, das ist schön und das mag ich nicht so. Und das ist rosa und das ist schwarz. Und na, das gibt dem irgendwie dann die Lebendigkeit, dass wir die Dinge auch emotional bewerten. Und das ist eine Funktion des Geistes, die uns natürlich im Alltag gute Dienste tut, uns auch als in der Evolution unserer Spezies gute Dienste getan hat, wo wir ja vielleicht auch so ein bisschen Weltmeister sind auf unserem Planeten, dass wir halt besonders komplizierte Wahrnehmungen in unserem Gehirn machen können. Ja, das hat uns so weit geführt, dass man jetzt hier ein Aufnahmegerät haben kann und einen geheizten Raum hier und sich über so Dinge wie Geist und Körper und Achtsamkeit unterhalten kann. Das sind lauter schöne Dinge, die wir mit unserer Wahrnehmung und mit unseren Emotionen tun können. Also, ich meine, das Aber liegt ja schon förmlich in der Luft. Und es gibt eigentlich auch ein Aber dazu. Aber wir lassen uns halt immer wieder dazu verlocken, die Produkte unseres Wahrnehmungsprozesses für bare Münze zu nehmen, ne, uns diese Geschichten aufschwatzen zu lassen. Und selbst im ganz normalen Alltag gibt es dann doch immer wieder so Momente, wo man draufkommt, man hat da völlig daneben gehauen mit irgendeiner Wahrnehmung. Ja, gerade so im Zwischenmenschlichen, ein Missverständnis irgendwie. Man denkt sich, die oder der hat was gegen mich und drum hat er das gesagt und dann am nächsten Tag kommt man drauf, das hat ja gar nicht gestimmt. Ja, aber in dem Moment, wo man das erlebt hat, also was ist da passiert? Eine Wahrnehmung ist entstanden, der findet mich so und so, der findet mich unsympathisch. Und dann kommt gleich oh, ein Gefühl dazu. Die Wahrnehmung und Gefühl, kommt immer so im Doppelpack. Also das Ausmalbild und dann das Ausmalen des Bildes. Das sieht man ja schon, dass die Wirklichkeitsinhalte dieser Wahrnehmung und dieses Gefühls nicht immer verlässlich sind. Und trotzdem ist das etwas, was uns massiv beeinflusst, was uns eben immer wieder in einer Dynamik der Blindheit gefangen hält, ne? Weil wir ja darauf reagieren, was unser Geist uns da erzählt und präsentiert und vorstellt. Also ist unsere normale Lebensbewältigungsstrategie, glücklich werden, Projekt, immer an dieses Grundinstrumentarium des Geistes gebunden. Wir sagen, ich möchte wohin, wo ich möglichst angenehme, sich angenehm anfühlende Wahrnehmungen empfinde oder wahrnehme. Und auch damit beschäftigen wir uns in der Achtsamkeitsgrundlagenforschung, könnte man jetzt fast sagen. Also wo wir durch dieses sich im gegenwärtigen Moment im Körper aufhalten können, einen direkten Zugang zu der ganzen emotionalen Geschichte bekommen. Ja, und dadurch es auch schaffen, diese Intensität, diese niedrige Reizschwelle, könnte man vielleicht auch sagen, ein bisschen zu beruhigen oder ein bisschen diesen blinden Reaktionsmodus zu verlassen. Ne? Indem wir einerseits uns einfach einmal mit den Gefühlen auseinandersetzen, dadurch auch wir psychologisch eine gewisse Heilung stattfinden kann, dass wir mit den vielleicht intensivsten Emotionen, die wir so in uns herumtragen, besser in Kontakt kommen, die Angst davor verlieren und dadurch insgesamt auch psychologisch ausgeglichener werden können, aber auch indem wir verstehen lernen, dass eine automatisierte Reaktion auf Empfindungen nicht die einzige Möglichkeit ist, die wir haben. Ne? Und dass ein weises, heilsames Reagieren, das Einstellen unserer Sichtweise uns immer mehr in einen ausbalancierten, ruhigen, gelassenen Zustand begleiten kann. Also so die Möglichkeit, unvoreingenommen einfach den gegenwärtigen Moment einmal zu erleben, ohne dass da schon so 100 Wurzelfäden von irgendwelchen Geschichten mit drin hängen. Ja? Also das haben wir ja alle in uns drinnen, ja? Auch wenn man jetzt hierher kommt und hier sitzt. Also wer von uns ist jetzt 100% nur hier? Ja? Also wie ihr euch jetzt fühlt, wie ihr die Worte interpretiert, die ich sage, natürlich hängt das mit allem zusammen, was ihr heute Morgen schon und letzte Woche und euer ganzes Leben lang schon erlebt habt. Also da 100% ganz für immer frei davon zu werden, ist vielleicht gar nicht das Ziel unserer Praxis. Ja? Also auch wenn der Buddha morgens aufgestanden ist und dann kommt der Ananda zur Tür herein, hat er ihn ja auch wiedererkannt und sich vielleicht gefreut, dass da sein alter Freund und Begleiter wieder bei ihm ist. Ja? Also es geht ja nicht darum, dass wir sozusagen unsere Erinnerungsspeicher alle leer machen. Aber es geht darum, dass wir mal die Möglichkeit haben, unbeeinflusst von diesen Geschichten, die uns dieses Wahrnehmungs-Empfindungspaket ständig ja, aufzwingt, könnte man fast sagen, dass wir unbeeinflusst davon den gegenwärtigen Moment erleben, so wie er ist. Dass wir etwas am gegenwärtigen Moment erleben können, was normalerweise immer von den Geschichten der Wahrnehmung und der Empfindung verdeckt bleibt. Unser ganzes Interesse ist normalerweise auf den Inhalt dessen gerichtet, was wir gerade erleben. Ne? Also jetzt, was sagt der Bhante-Prasanna gerade? Ich möchte das verstehen, ich möchte mitkommen. So, hoffe ich, dass das jetzt so ist. Ja, aber fast noch lieber wäre es mir, wenn jetzt jemand im Publikum säße und, oder, naja, also nur so als Illustration zumindest. Ja. Ihr könntet jetzt, während ihr mir zuhört, also vielleicht um nochmal zu verstehen, was für ein Geisteszustand da angepeilt wird, mit dem wir dann gut die Betrachtung der Unbeständigkeit machen können. Ja, wie wäre das jetzt, wenn ihr jetzt hier sitzt und ihr hört diese Worte und es geht aber nicht so sehr um die Bedeutung jedes einzelnen Wortes und dann so, wie sich dann aus den einzelnen Wortbedeutungen, Satzbedeutungen bilden und aus den Sätzen irgendwie so zusammenhängende Ideen, ja, sondern wie wäre das, wenn man jetzt die ganz einfache Tatsache beobachtet, dass die Worte, die ich spreche, entstehen und vergehen. Ja, dass ein Wort kommt und schon ist es wieder weg. Und der nächste Satz kommt und schon ist es wieder weg. Ja, das könnte ich jetzt 100 Stunden lang so machen. Und es wird immer kommen und wieder gehen. Es wird sich ständig entlang der Zeitachse bewegen, sozusagen. Kommt ja. Und vielleicht auch mal interessant zu untersuchen, wie reagieren wir jetzt auf diese Vorstellung? Wird man vielleicht sagen, ja, und? Weiß ich doch, dass Zeit vergeht schnell genug und da muss ich nur auf die Uhr schauen, dann weiß ich auch, dass Zeit vergeht. Ja? Also was für eine Relevanz kann das haben, dabei zuzuschauen, wie Zeit vergeht. Ne? Das ist ja eher so im Umgangssprachlich ja irgendwie so mit Langeweile oder so verbunden, zuschauen, wie die Zeit vergeht, sagt man, glaube ich, auch manchmal, ne? Wenn man irgendwie gar nicht weiß, was man mit sich anfangen soll. Und das ist ein tatsächlich dann auch, gerade wenn man es mal schafft, es wirklich auch so zu sehen und so zu beobachten, ein großes Aha-Erlebnis. Wir haben auch gestern Abend noch von Aha-Erlebnissen ein bisschen diskutiert, ne? Zum Beispiel eben auch am Anfang unserer Grundlagen der Achtsamkeit einmal zu entdecken, aha, mein Geist kann ja tatsächlich einmal beim Körper in der Gegenwart sein. Und dann hat man, das ist irgendwie auch so ein Aha-Moment, wo man drauf kommt, aha, es geht ja auch ganz anders. Das ist ja plötzlich was ganz anderes, in der Gegenwart achtsam zu sein, auch wenn ich es nur ein paar Sekunden halten kann und dann kommt schon wieder irgendein Blabla-Gedanke, aber das ist ja plötzlich ein ganz anderer geistiger Modus als der, den ich aus meinem Hamsterrad gewohnt bin. Also man entdeckt plötzlich so wie, muss ich jetzt dran denken, an mich vor, weiß nicht, 30, 35 Jahren, so, ist ja jetzt auch bald Weihnachtszeit und dann habe ich so ein Schweizer Taschenmesser zu Weihnachten bekommen. Und das war dann so, das Schönste war dann da, jede Klinge auszuklappen, wow, mit dem kann man auch sägen. Und dann, oh, mit dem kann man auch Nägel feilen, ja, obwohl ich das als Kind sowieso nicht gemacht habe. Aber so spannend zu entdecken, was hat das für Funktionen. Und so ähnlich ist es ein bisschen in der Meditation. Da kommen wir drauf, wow, ich kann mit dem Geist in der Gegenwart sein. Ja, toll, dass man das damit auch machen kann. Und ich kann sogar Gefühle damit betrachten, ohne mich das wegspülen zu lassen. Und ich kann sogar meine Einstellung mit beeinflussen. Ich darf mitentscheiden, welche Einstellung ich habe. Ja, und jetzt kommt hier sozusagen noch die ultimative Klinge dazu. Man merkt ja, ich kann ja die Unbeständigkeit beobachten. Von dem, was, also egal von was. Oder also vielleicht ist das falsch ausgedrückt, also, weil es ja gerade nicht egal ist, mit welcher Einstellung wir in diese Beobachtung hineingehen. Ja, aber was ich gemeint habe, war, dass durch das Beobachten der Unbeständigkeit klar wird, ja, egal was es ist und wie es ist und welche Ausmalform es ist, hinter dieser scheinbaren Form steckt immer die gleiche Unbeständigkeit. Also es sind die Formen, diese Ausmalformen, die uns immer davon überzeugen wollen, dass das eben gerade nicht unbeständig ist, dass das ein solides Ding ist. Also es ist irgendwie so, wir sehen, ja, nicht, vielleicht nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber wir sehen den Fluss vor lauter Steinen nicht, vielleicht kann man so sagen, dass wir achten immer so auf die Steine, die am Ufer liegen und sagen, ah, das ist das und das. Und das ist das und das. Und das bin ich und das bist du und das ist meine Arbeit und das ist meine Frühstückssemmel und so. Also wir leben in einer Welt der Dinge. Und diesen Dingen schreiben wir dann natürlich auf unserer Bewertungsskala angenehme oder unangenehme Eigenschaften zu. Das muss man mal wissen, dass wir einen Geist haben, der, sobald wir ihn in den Automatikmodus zurückgleiten lassen, sofort einschwenkt auf diesen Blickwinkel. Was ist das und wie verhält sich das mir gegenüber? Ist es sozusagen, ist es ein Freund oder ist es ein Feind? Ist es was Angenehmes oder was Unangenehmes? Ja, also es ist nicht die einzige Möglichkeit, das, was wir erleben, zu erleben. Also ist diese neue Frage, die sich beim Betrachten der Unbeständigkeit stellt, eben gerade nicht, was ist das und wie ist das, sondern welches Verhalten zeigt es? Ja, welches ganz grundlegende Verhalten zeigt es? Ist es fest oder ist es beweglich? Na, mehr ist das eigentlich nicht. Da kommt man zu der schon überwältigenden Erkenntnis, es bewegt sich immer. Also Erleben ist Veränderung. Erleben, das sich nicht verändert, ist nicht möglich. Ja, so wie ein Fahrraddynamo nur arbeiten kann, wenn er sich bewegt, so ist Bewusstsein nur möglich als dynamischer Prozess. Ja, und das ist sowohl intellektuell als auch intuitiv schon eine ziemliche Herausforderung, die der Buddha da uns mitbringt. Ja, immer wieder diesen Bedeutungsrahmen der Dinge zu verlassen, ja, durchzuschärfen. Ja, ob das der Begriff durchschärfen, ich habe das so mitgenommen aus meinen Versuchung, Biologie zu studieren, sage ich mal, bevor ich Mönch wurde. Ich habe mir eine Zeit eingebildet, ich müsste Biologie studieren. Und da haben wir dann im Mikroskopie-Dings-Praktikum, da haben wir dann oft durchgeschärft. Ja, weiß nicht, ob das jetzt ein spezieller Mikroskopie-Fachausdruck ist. Also wenn man mehrere Zellschichten hat in einem Mikroskopiepräparat, ne, irgendeine Pflanzengewebe, und das sind ja oft verschiedene Zellen in verschiedenen Schichten. Ne? Und weil das aber alles so durchscheinend, durchlässig ist, kann ich jetzt mit einem Mikroskop nur dadurch, dass ich an dem Schärfe- und Feintrieb, heißt das dann, drehe, na, verschiebt sich der Brennpunkt dieser Linsen immer ein bisschen. Und da kann ich mir entweder die oberste Zellschicht anschauen oder die zweitoberste oder die drittoberste. Ja, das meine ich, wenn ich sage, durchschärfen. Und so versuchen wir jetzt hier auch in der Meditation ganz gezielt und bewusst so die Möglichkeit aufzubauen, dass wir durchschärfen. Dass einmal nicht im Vordergrund unseres Interesses steht, was ist das jetzt und was mache ich jetzt damit und wie fühlt sich das an und wie gehe ich damit um, ne, dass wir da mal rauskommen, um die Ruhe und die Präzision zu haben, zu sehen, ja, egal was ich erlebe, es ist immer ein Prozess der Veränderung, ausnahmslos. Ja, und das ist schon eine beeindruckende Sache, sage ich mal. wenn wir uns darin üben, immer wieder die Unbeständigkeit des eigenen Erlebens, und um das geht es ja jetzt hier primär, die Unbeständigkeit dessen, was wir im Moment erleben. Das ist nicht so sehr eine Kontemplation darüber, dass wir irgendwann eines Tages sterben werden und davor krank und alt werden können, dass mein neues Auto irgendwann wieder alt und rostig sein wird, dass alle Blumen irgendwann verwelken müssen. Das ist sozusagen die Unbeständigkeit, denen die Dinge in ihrer Karriere ausgesetzt sind, von Geburt zu Tod, ne? Aber Unbeständigkeit betrifft uns viel unmittelbarer, ja, im Erleben, weil unser Geist eben sich ständig immer wieder mit der Ablöse vom alten Moment zum neuen Moment konfrontiert sieht. Und jeder neue Moment immer wieder auch eine Herausforderung darstellt und immer wieder eben eine neue Reaktion dann vielleicht provoziert. Und so sind wir eigentlich ständig einem ständigen sich anpassen müssen, sich neu ausrichten müssen, ausgesetzt. Ja, und klar, es gibt Menschen, die sagen, ja, das ist ja gerade das Schöne am Leben, aber ich persönlich fände es noch schöner vom Leben, wenn es mir die Wahl ließe. Und das tut es aber nicht. Ja, und da regt sich in mir dann auch so ein bisschen der Revolutionswille oder der Wille zum Widerstand, sage ich mal, gegen die Gewalt dieser Gewohnheitsmuster. Weil mich hat ja keiner gefragt, ich kann es mir nicht aussuchen, ob es beständig ist oder unbeständig. Es ist einfach vorgegeben. Und also Revolution könnte es heißen, na warte, ich werde schon was Beständiges finden. Ich werde es dir schon zeigen, du Unbeständigkeit. Ja. Oder, also könnt ihr gerne ausprobieren. Wenn ihr was gefunden habt, dann könnt ihr es mir gerne erzählen. Aber ich würde da fast befürchten, dass man bei noch tieferer, genauerer Analyse dann vielleicht feststellt, dass da, also wenn ich, allein wenn man sich das vorstellt, ich sitze in einer Meditation und ich erlebe, das wird ja manchmal dann sogar irgendwie so verstanden, ne? Nibbana, und ist dann das Beständige, ich habe es gefunden, das Beständige endlich. Und, ne? Und dann springt man auf und läuft zu Bhantipasana jetzt zum Beispiel, oder läuft dann am nächsten Tag zu Bhantipasana und erzählt ihm, ja, du, gestern in der Meditation, ich habe das Beständige gefunden. Ja, und dann würde ich dann fragen, ja, und wo ist es jetzt? Also, real ist das, was wir erleben. Und Erleben verschiebt sich halt nun mal ständig. Insofern ist jedes Mal, wenn wir etwas Beständiges zu erleben meinen, können wir da schon davon ausgehen, dass das wieder ein Produkt unserer Wahrnehmung ist, die aus einem Prozess halt nun mal so gern ein Ding macht. Ja, also wozu das gut ist, die Unbeständigkeit so auf sich wirken zu lassen. Und das ist, denke ich, auch noch ein wichtiger Punkt, dieses auf sich wirken lassen, weil wir vielleicht, also ich nehme mal an, dass die meisten von euch, die jetzt hier sitzen, sich schon öfters darüber Gedanken gemacht haben und beschäftigt haben, das auch irgendwo schon gelesen und gehört haben, unbeständig. Und dann wird das halt oft irgendwie weitergeführt. Man sagt, das ist unbeständig und darum muss ich jetzt nur irgendwie eins werden mit dem Fluss des Daseins und irgendwelche schönen Ideen, die wir uns da schon angesammelt haben. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, weil auch so schön so eine Geschichte klingen mag, kann sie auch halt wieder zu einer Geschichte werden, die dann plötzlich zwischen mir und der tatsächlichen Unbeständigkeit stehen kann. Ja, wo ich dann doch wieder ein bisschen zurückschärfe und mir doch wieder eine andere Zellschicht anschaue, in der dann eine Geschichte darüber erzählt wird, wie schön oder furchtbar oder egal wie, das wie das jetzt denn zu sein hat, wenn ich die Unbeständigkeit sehe. Also passt da auf oder achtet da vielleicht nochmal drauf. Also sobald sich irgendetwas wieder am Ufer verfängt, man kann das ja sanft wieder in den Fluss zurückschubsen. Das ist quasi, dass es nie anfängt, sich zu stauen, wenn wir die Unbeständigkeit betrachten. Und was man dann schon sagen kann, das Resultat, das sich da zeigt, und das war ja jetzt in den anderen Achtsamkeitsschritten auch schon manchmal so, dass wir jetzt zum Beispiel jetzt nicht absichtlich mit Kraftaufwand diese körperliche Anspannung beruhigen können, aber wir können es bemerken, dass dieser Effekt eintritt. Ja, und so können wir jetzt hier bemerken, wenn wir wirklich unvoreingenommen beim direkten Sehen der Unbeständigkeit bleiben können, dann stellt sich so ein bestimmter Effekt ein. Der Buddha nennt das in seiner Sprache wie Raga. Und das würde ich hier in diesem Zusammenhang so definieren, wie vielleicht das Wenigerwerden von Reizbarkeit. Ja, aber Reizbarkeit vielleicht in einem weiteren Sinne, als wir das so aus dem normalen Sprachgebrauch kennen. Da heißt reizbar eher, ich wäre leicht ärgerlich. So mehr so in die Ablehnungsrichtung. Ja. Und die angenehmen Eindrücke reizen uns aber eigentlich ja auch zu einer Reaktion. Also so dieses, wie so ein, weiß nicht, so ein gereiztes Organ, ne, so ein Reizmagen, der alles, was da irgendwie hineinkommt, kann der nicht mehr ordentlich bearbeiten und verdauen, weil er überreagiert. Ne, so ähnlich reagiert unser normaler, ungeschulter Geist leider oft über. Ne, sagt, oh, ganz dramatisch und das ist jetzt so schön, so furchtbar. Und durch das Sehen der Unbeständigkeit wird diese Reizschwelle ein bisschen gemildert, ein bisschen gelindert. Ja, weil dahinter ja die Einsicht steckt, ja, nächsten Moment ist alles wieder anders. Ja, oder jetzt, gestern war jemand ganz unfreundlich zu mir, ja, aber jetzt nicht. Also ich lerne es dadurch ja mehr immer wieder. Also das, was wirklich ist, ist das, was ich jetzt erlebe. Und selbst das ist ja schon ständig immer wieder auf dem Sprung in die Vergangenheit. Also es hilft uns dabei, eine gelassenere Ausrichtung in unserem Leben zu finden. Diese gelassenere Ausrichtung. Ich sage das jetzt nur kurz dazu, der Vollständigkeit halber. Das ist was vielleicht euch ab und zu in der Meditation begegnen wird. Nicht jedes Mal, muss auch nicht jedes Mal sein, aber dann habt ihr wirklich mal auch Unbeständigkeit-Betrachtung in ihrer Komplettheit gehört, so wie der Buddha das in dieser Lehrrede beschreibt, an der ich mich heute orientiere. Ne? Die Lehrrede über das achtsame Ein- und Ausatmen. Und das macht schon Sinn, ne, dass wir widmen uns der Unbeständigkeit, dadurch entsteht so eine gewisse Linderung in der Reizbarkeit, eine Gelassenheit, die davon kommt, dass man eben jetzt das schon ein bisschen verstanden hat. Ja, egal was, egal in welcher Situation, ich kann mir universell sicher sein, es wird immer ein sich veränderlicher Prozess sein. Ein bisschen so ein Auskühlen. Und dieses Auskühlen fördert auch die Fähigkeit, noch mehr uns aus diesen verdeckenden Wahrnehmungs- und Empfindungsgeschichten rauszuhalten. Und das kann uns dabei helfen, uns einem bestimmten Aspekt der Unbeständigkeit zuzuwenden, und zwar der Auflösung. Und das ist etwas, was der Buddha ganz zu Recht nicht an den Anfang seiner Unbeständigkeitsbetrachtung stellt, weil der Geist ja noch nicht eine gewisse Reizlosigkeit erlebt, damit überfordert ist. und das dann entweder gar nicht sieht oder gar nicht sehen will. Oder selbst wenn er es sieht, dann vielleicht nicht so darauf reagiert, wie er sollte. Also wir wenden uns dann wirklich der Tatsache zu, dass jeder Moment sich auch immer wieder auflöst. Ne? Ein Atemzug, er ist weg, für immer. Ne? Jedes Wort, das ihr jetzt hier hört, jeder Gedanke, den ihr mitdenkt, für immer verschwunden im nächsten Moment. Und das, also es ist eine ständige, ein ständiges für immer auf Wiedersehen sagen, unser Leben, was er möchte. Es gibt keinen Moment ein zweites Mal. Und also das bringt sozusagen nochmal in intensiverer Form diese Botschaft der Unbeständigkeit auf den Punkt, dass wir dass wir unserem Geist die Informationen liefern, die er braucht, um einmal wirklich mit Überzeugung loslassen zu können. Also, das ist die Quintessenz der Lehre des Buddha, dass wir unseren Geist an den Punkt bringen, wo er mal unvoreingenommen, ohne Tauschgeschäfte, ohne irgendwelche Rückhalte einfach einmal loslassen kann. Also wenn wir sehen, dass alles, was wir hier erleben, sich ständig immer wieder auflöst, dann kommt irgendwann der Punkt, wo wir sagen, ja gut, dann löst dich halt auf. Es ist ja so, ich kann mir mein Leben lang irgendwie so tun, als ob es nicht so wäre, aber na, wenn ich immer wieder dem Geist zeige, ja, ist aber trotzdem so. Das willst du nicht, das ist so. Ja, und dann kommt der Punkt, wo der Geist bereit ist, okay, wenn es zerfällt, dann lasse ich es jetzt zerfallen. Ja? Und das heißt zum Glück nicht, dass man dann irgendwie peng sich in nichts auflöst. Ja? Wenn das so wäre, dann wäre das ja schon beim Buddha passiert und dann wäre das hier alles ja nicht entstanden. Ja? Also im Gegenteil, die Fähigkeit, sich selber zerfallen lassen zu können, ist das Friedlichste und Schönste, was man als Mensch erleben kann. Ja, sozusagen einmal im eigentlichsten Sinne zu dem zu stehen, was man wirklich ist. Ne? Und zwar ein sich ständig auflösender Prozess. Was investieren wir als Menschen darin, das zu vertuschen, das nicht zu sehen, dass wir in einem Auflösungsprozess sind? Ja? Und wie viel Kraft kostet uns das? Jetzt versucht euch mal vorzustellen, ihr müsst diese Kraft nicht immer in ein hoffnungsloses Projekt stecken. Ja? Es ist irgendwie so wie eine Firma, die eh schon bankrott geht oder einen Krieg, den man eh schon verloren hat und man darf es aber nicht zugeben und. Ja, und das heißt nicht, dass man das Leben da irgendwie, dass man dem feindlich begegnet, das also ablehnt. Ja, das ist vielleicht der erste Moment, wo man wirklich ehrlich mit dem Leben umgeht. Und die Konsequenzen, die das Loslassen dann bringt, dann das muss man ja nicht so denken. Oder das ist über, also wenn das da schon mit einfließt. Also ja, loslassen, ja, klingt irgendwie spirituell, aber was passiert damit? Ist das überhaupt zu meinem Vorteil? Ja, also dann einfach weitermachen, die Unbeständigkeit zu betrachten. Ja, dann ist das für den Geist noch keine Notwendigkeit, loszulassen. Und genau an den Punkt kommen wir dann an mit der Zeit, dass wir sehen, ja, das hat sich jetzt nicht der Buddha ausgedacht oder der Bhante mir einreden wollen, dass es unbeständig ist. Es ist so, Punkt. Ja, und da können irgendwie 100 Psychologen und Sektenhäupter kommen und versuchen, mir was anderes einzureden. Es ist so, fertig. Ja, also unbeständig ist unbeständig. Und das wird zu einer unerschütterlichen Gewissheit. Also wenn man sich über irgendwas sicher sein kann, dann darüber, dass alles unbeständig ist, was wir erleben. Ja, das ist sozusagen die könnten wir jetzt so so spaßeshalber sagen, der Fels, auf dem Buddha seine Kirche baut, dass es keinen Fels gibt, auf dem eine Kirche stehen könnte. Ja, und ganz in der Praxis habe ich das jetzt schon so ein bisschen eingeleitet bei unserer ersten Meditation heute. Finde ich eine ganz, ganz einfache Möglichkeit, einmal damit in Kontakt zu kommen. Also wir verwenden das Ein- und Ausatmen sozusagen so als ein Anschauungsobjekt der Unbeständigkeit. Ja, das ist, und der Atem ist da ganz gut geeignet, weil der ist sehr verlässlich unbeständig, folgt immer demselben Unbeständigkeitsmuster. Ja, das ist bei anderen Sinneseindrücken anders. Es wird vielleicht auch beim Atem besonders deutlich, dass das Entstehen und Vergehen immer mit unserer Wahrnehmung zusammenhängt. Ja, also wir können entweder, wenn wir die Unbeständigkeit betrachten, das Entstehen und Vergehen von Dingen betrachten, dann bezieht sich die Unbeständigkeit immer auf die Lebensspanne eines Dinges. Zum Beispiel ein Atemzug, der kommt und geht, und der nächste Atemzug fängt an und hört wieder auf. Es gibt aber auch die Beständigkeit dazwischen, sozusagen. Es ist die Unbeständigkeit, habe ich Beständigkeit gesagt? Die Unbeständigkeit dazwischen. Ja, habt ihr euch hoffentlich gewundert? Es ist so ein Unbeständigkeits-Sandwich, könnte man sagen. Dann eine Scheibe Unbeständigkeit, dann Unbeständigkeitsbelag und dann noch eine Scheibe Unbeständigkeit obendrauf. Also unbeständig beim Entstehen, unbeständig beim sogenannten Dasein. Also der Buddha nennt das auch das Anderswerden, während es besteht. Anyatta-bhavati. Also während es sozusagen da ist, wird es anders. Und dann hört es auf. Ja, und wenn man mehr das Entstehen und Vergehen betrachten möchte, dann braucht man immer ein verlässliches Objekt, das Entstehen und Vergehen. Und dafür ist der Atem sehr gut geeignet. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel versuchen würdet, die Hintergrundgeräusche beim Entstehen und Vergehen zu beobachten, ist gar nicht so einfach, weil man muss ja zuerst definieren, was ist jetzt ein Geräusch. Ne? Wenn ein Auto vorbeifährt und dann schon das nächste, und also dann ist das manchmal kompliziert, da das Entstehen und Vergehen zu betrachten. Ne? Und darum ist es eigentlich für den Anfang ganz gut, sich mehr auf diesen Brotbelag zu konzentrieren, auf dieses ständige Zeitvergehen, ständige sich also verändern im Sinne von eben sich bewegen. Ne? Es kann auch sein, dass für eine halbe Stunde das Einatmen sich immer gleich anfühlt. Trotzdem verändert sich's. Also mit Veränderung ist nicht gemeint, einmal ist es schön und einmal ist es nicht schön, sondern es fließt. Ja? Und also um so in diesen Fließmodus hineinzukommen, um die richtige Zellschicht zu treffen, finde ich es dann eben ganz hilfreich mit diesem kleinen Meditationsmodus, mit dem Ablauf beobachten oder Fluss beobachten oder welches Wort euch da am besten gefällt. Wichtig ist, dass das ein ipso flexibler Meditationsgedanke. Also einer, der sich auf sich selbst richtet. Irgendwie so wie eine Schlange, die sich selber am Schwanz packt. Ja? Weil wir diesen Gedanken Ablauf beobachten, gleich in seinem Ablauf beobachten. Ja, es fängt mit A an, Ablauf beobachten, und mit dem N ist es schon wieder vorbei. Ja, das ist sozusagen so die Einstiegshilfe in das Sehen der Unbeständigkeit. Und das könnt ihr in der Sitzmeditation verwenden, solange ihr es braucht, solange es euch hilft, beim Thema zu bleiben, auch im Alltag. Also ist manchmal erstaunlich, wenn man sich an das gewöhnt hat, wie schnell man da auch nur die 2 Minuten, die man jetzt auf die U-Bahn wartet, doch nochmal wirklich eine ganz tiefe Begegnung mit der Dhamma-Praxis haben kann. Indem man mal jetzt für 1 Minute dieses Werbeplakat, das da vor einem in der U-Bahn-Station hängt, ist nicht studiert und eigentlich interessiert es mich eh nicht, aber weil ich nichts anderes zu tun habe, schaue ich halt, welche Hausnummer ist dieses Brautmodengeschäft, ne? Sondern ich verwende diesen Sinneseindruck, um die Unbeständigkeit dessen zu beobachten, um den Ablauf zu beobachten. Ja, also wäre auch meine Empfehlung für den Alltag, die erste Achtsamkeitsgrundlage ist ganz wichtig, ist eigentlich sozusagen unser tägliches Brot, wenn wir schon bei den Broten sind. Und dann eben je nach Tagesgeschäft, wenn es bei den Emotionen was Spannendes gibt, dann kann man da einsteigen und die zweite und dritte Achtsamkeitsgrundlage so mit dazu nehmen. Und wenn man aber einen eher nicht so emotional involvierten Moment gerade erwischt, und das sind oft mehr als man glaubt, ne? Und gerade wenn man auch diesen Gefühlston weder unangenehm noch angenehm besser kennenlernt, der ist ja, den kann man ja auch als jetzt eher unangenehm oder eher angenehm wieder definieren. Man kann sagen, oh, nichts los, mir ist langweilig. Und man kann sagen, eigentlich doch ganz friedlich, wenn da mal nichts los ist. Oder auch ganz gut geeignet, um jetzt die Unbeständigkeit zu betrachten. Ja, also man kann sowohl auf den professionell aufgebauten, ausgeglichenen, gleichmütigen Geist dann die Unbeständigkeitsbetrachtung machen. Und das lohnt sich auch, das immer wieder sich die Mühe zu machen, in der Sitzmeditation sich da durchzuarbeiten. Aber man darf ruhig auch im Alltag immer wieder sich daran erinnern, die Unbeständigkeit einfach einmal spontan zu betrachten. Immer wieder dieses Rädchen zu finden, wo ich auch einmal durchschärfe. Also ja, ist mir jetzt egal, welche Ausmalbilder mir das Leben gerade anbietet. Ich blätter jetzt eine Seite weiter. Ich schaue da jetzt durch. Okay. Eine kleine Nebenbemerkung möchte ich vielleicht noch machen, weil manchmal die Frage kommt, ja, ist das jetzt gut für meine sozialen Kompetenzen, wenn ich mich da so diesen Unbeständigkeitsdingen widme? Und ich fühle mich auch ein bisschen verpflichtet dafür, wegen der Ankündigung des Kurses, wo es ja auch, glaube ich, auch heißt, eben, indem wir uns selbst eine Insel werden, lernen, können wir für uns selbst und auch für unsere Umwelt, für unsere Mitmenschen eben etwas bewirken. Und an der Stelle finde ich es immer sehr schön, nochmal dran zu denken, dass das Sehen der Unbeständigkeit auch den Umgang mit unseren Mitmenschen eigentlich viel menschlicher und viel schöner machen kann. Weil, also wie fühlt sich das an, wenn ein Mitmensch uns so behandelt, als ob wir beständig wären und immer gleich sein könnten? Also es ist, kann ganz furchtbar sein. Das auch im Frühjahr schon in meinem Kurs im Buddhahaus mal erzählt, dass ich in Sri Lanka mal also zum Glück war das nicht oft der Fall, aber das eine Mal dann musste ich ein Ehepaar so counseln oder wie man das sagt, und eben die Frau war irgendwie enttäuscht, dass der Mann nicht mehr so ist wie vor 5 Jahren, wir sie geheiratet haben. Ja, und also ich habe da nicht viel dazu gesagt, aber ich habe mir gedacht, ja, natürlich ist er nicht dasselbe. Also wie kann das möglich sein, dass jemand nach 5 Jahren dasselbe ist? Oder was macht das für, wie fühlt sich der Mann, wenn die Frau sagt, du bist nicht dasselbe wie vor 5 Jahren? Ja, was soll er denn machen? Er kann ja, dann müsste sie ihn irgendwie einfrieren oder. Ja, also oder auch zum Beispiel, wenn ihr euch vorstellt, man hat einen Streit gehabt mit jemandem und dann trägt man ihm das noch Wochen, Monate lang nach, was er damals gesagt hat, das war so unfreundlich, das hat mich so verletzt, was du damals gesagt hast. Und also ist ja interessant, manchmal, wenn man selber der ist, dann dem das vorgeworfen wird. Und man hat dann oft das Gefühl, ja, das war ja damals. Jetzt sage ich das ja gar nicht. Das habe ich irgendwann gesagt, der war vielleicht nicht so toll, aber ist auch schon längst vorbei. Aber manchmal klammern wir uns dann da eben irgendwie auch an so ein Beständigkeitsgefühl. Du bist immer noch der, der damals so gemein zu mir war. Und damit zwingen wir den anderen ja quasi in eine Beständigkeit hinein, die er gar nicht mehr haben möchte, die nachher auch gar nicht mehr möglich ist. Ja, also sowohl der innere Umgang mit uns selbst und dann in der Tiefe auch diese Möglichkeit, einmal wirklich von Herzen ganz loszulassen, als auch der entspannende Effekt in die Außenwelt hinaus, von allen Achtsamkeitsgrundlagen eigentlich. Also sowohl einfach nur die Tatsache, ein Gefühl bewusst zu erleben, das ist für unsere Mitmenschen eine Wohltat, einem Menschen zu begegnen, der nicht einfach immer nur blind nach seinen Emotionen handelt und reagiert. Und dann natürlich auch jemand, der da zumindest Berührungspunkte hat zu dem, wie sich das Dasein tatsächlich verhält. Dass man seine Mitmenschen nicht als potenzielle Beständigkeitslieferanten sieht. Weil also damit überfordert man jeden Menschen, wenn man sagt, du musst mich glücklich machen. Ja, das ist also klar, wenn jemand nett zu mir ist, der kann mir ja schon immer wieder angenehme Gefühle bereiten. Und das ist auch schön und da kann man dankbar dafür sein. Aber Beständigkeit, das ist Fehlanzeige. Das können wir uns gegenseitig nicht liefern. Und eigentlich brauchen wir es auch gar nicht. Also etwas, was es nicht gibt und etwas, was man nicht braucht, könnte man doch eigentlich loslassen. Und trotzdem geht das halt nicht so auf Knopfdruck, ne? Weil wir es halt da irgendwie uns eine gewisse Sichtweise angewöhnt haben. Und eigentlich wird man es wieder in Wien würde man sagen, watschen einfach. Man muss halt nur sehen, dass es unbeständig ist. Und dann kann man der Wirklichkeit gemäß leben und loslassen. Okay, ich höre es dann langsam mal auf, sonst ist das ja gar nicht mehr unbeständig, dass ich hier rede und rede. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine Pause. Also es ist 22:45, eine Pause und dann um 1 ist Schluss. Dann würde ich vorschlagen, wir machen von 12:30 haben wir noch 1,5 Stunden Zeit, wo wir auch nochmal so wie gestern immer Geh- und Sitzmeditation machen können. Am Schluss haben wir noch 1/2 Stunde, wenn es noch Fragen gibt und dann Abschiedsworte und so, was da so dazu gehört. Also ihr seht schon, die Unbeständigkeit naht mit großen Schritten. Aber sie macht auch kleine Schritte und da habt ihr es noch die Möglichkeit, ab jetzt sofort und in der Pause und danach beim Sitzen und Gehen noch viele, viele kleine Unbeständigkeitsmomente zu erwischen. Okay, danke für die Aufmerksamkeit.